Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking. Einfach anders. Wir sind alle schon ein bisschen weihnachtlich eingestimmt.
Genau.
Sind
genau,
zu Hause. Genau,
16. Dezember ist heute.
Ah, das ist jetzt noch gute
Woche. Nicht mehr lange.
Dann gibt es die Geschenke.
Es ist nicht mehr lange und ein Geschenk habe ich jetzt schon.
Du hast uns schon ein Geschenk mitgebracht
ich
heute.
Ich habe ja auch mir ein Geschenk gemacht, ja. Sozusagen. Und zwar, ich bin ganz, ganz stolz und ganz happy. Das ist ein unglaublich toller Mensch und einer der größten Fernsehstars Deutschlands, das kann man so sagen, bei mir zu Gast ist und ich bin ein Riesenfan von seiner Rolle, aber ich muss sagen, ich bin auch ein viel größerer Fan von ihm als Mensch und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast Hans Siegel, hier ist unser Bergdoktor.
Hallo Thomas, hallo Herr Kunze, ich grüße alle Hörer und innen und außen natürlich auch.
Ach, es ist so schön.
Ja, hey.
Das ist sein Humor. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Da sind wir schon bei dieser ganzen Gendersprache.
Ja.
Was hältst du davon?
Ich bin ein Freund davon, weil es eine Aufmerksamkeit erhöht in unserer Zeit, wie wir miteinander umgehen. Und insofern finde ich das sprachlich ein schönes Tool, was man teilweise verwenden und nutzen kann und manchmal auch nicht. Und insofern ist es einfach ein kleiner Aufruf, ein bisschen wacher zu sein, wie wir mit unserem Gegenüber in unserer Welt umgehen. Und mehr oder weniger ist es das auch.
Aber man muss es nicht unbedingt, oder?
Also nee, man muss es nicht. Nee. Aber man muss dann auch Leute, die da nicht gendern, darf man auch nicht gleich irgendwie verteufeln, sondern dann ist es so. Und ich finde, in offiziellen Ansprachen von Regierungen oder sonstigen Stellen ist es immer eine schöne Sache. Das sind dann alle dabei. Und wenn es jemand nicht tut, dann nicht. Und es wird sich zeigen, ob das hält. Also ich sehe das relativ entspannt.
Ich sehe es auch entspannt. Ich bin der Fan von Zuschauerinnen und Zuschauern. Das gefällt mir tausendmal mehr als ZuschauerInnen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe eine Sprachstörung oder irgendwie habe ich Schluck auf oder sowas. Also das entspricht nicht meinem Sprachgefühl. Ich finde, das entehrt auch so ein bisschen unsere. Oh, entehrt.
Da fängt schon wieder an.
Bei dem Ganzen hast du vollkommen recht. Nein, aber will ich gar nicht zum Thema machen, aber es ist wirklich. Für mich ist das so ein Thema, dass auch das Thema des jetzt hinter uns liegenden Jahres so war. Also da wurde auch über vieles andere gesprochen, aber auch darüber. Und ich glaube, wir müssen erst da reinwachsen. Man darf uns nicht dazu verdammen und sagen, ihr müsst ab morgen so sprechen.
Nee, das soll man nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein Aufruf, ist ein bisschen aufmerksamer und wacher zu sein. Und das ist ja nicht nur bei dem Thema so, sondern geht bei anderen Themen auch. Und dann sind wir im Jahr 2022, wo man dieses Tool nutzen kann, aber vielleicht nicht muss. Und wenn es jemand nicht tut, dann ist es auch in Ordnung, wenn es jemand tut. Also du weißt ja auch, im Fernsehen ist es ja auch so, bei Moderationen muss man auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Insofern finde ich es dann manchmal ja ganz angenehm, wenn man sagt, ZuschauerInnen, dann hat man schon wieder 5 Sekunden gespart und hat alle gemeint. Also man muss es alles, wie alles im Leben, ein bisschen positiver sehen.
Okay. Also gar nicht so verkrampft, sondern einfach sagen,
nein,
komm, wir nehmen uns unseres raus und so gut wie es ist. Hans.
Thomas.
Letztendlich, so, ich meine, wir kennen uns schon ein paar Jahre, wollen wir das gar nicht vertiefen. Woher? Es ist nichts Schlimmes. Nein, wir haben uns in wunderbarer privater Atmosphäre kennengelernt. Und ich durfte dich jetzt auch mit meiner Familie so ein bisschen besuchen in Elmau und beim Bergdoktor. ich habe das Gefühl, da ist ganz viel von dir in dieser Rolle und trotzdem bist du für dich ganz autark und nicht die Rolle. Weißt du, was ich meine? Damit es ist
ja
wie, das ist ja so eine ganz große Kunst, trotzdem sich selbst zu bleiben und trotzdem der Rolle ein Gesicht zu geben und viel hineinzugeben. Ich kenne ja Schauspieler im Laufe meiner Jahre, die verlieren sich ja ein bisschen in dem Ganzen. Aber bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass du dich verloren hast, sondern du bist der Schauspieler, der das unglaublich ganz glaubhaft verkörpert. Ich will gar nicht wissen, wie oft du halt eben auf eine Diagnose angesprochen wirst draußen. Aber wo du sagst, Mensch, ich bin trotzdem der Hans und ich bin der Hans Siegel und werde auch der Hans Siegel bleiben und brauche den Bergdoktor überhaupt nicht.
Naja, also wenn es pathologisch wäre, dann bräuchte ich jetzt einen Therapeuten, weil dann müsste ich einmal die Woche mit dem drüber sprechen, bin ich jetzt Arzt, bin ich jetzt Schauspieler, bin ich der Hans oder bin ich der Herr Gruber? Aber es ist natürlich so, wenn man eine Rolle so lange spielt und wir drehen ja dann seit einigen Jahren 7x90 Minuten, dieses Jahr 8x90 Minuten im Jahr und ich habe dann ja fast täglich einen Drehtag. Da empfiehlt es sich für den Schauspieler erstmal, dass man eine Rolle, wie es in der Fachsprache so heißt, dass man die Rolle nicht zu weit weg von sich baut. Das heißt, man muss dann ja sehr schnell in den Zustand, in die Rolle kommen. Und das war einfach so eine Entwicklung auch. Ne? Die ersten paar Folgen in den ersten Jahren war das natürlich immer noch deine Überlegung, wie, was macht er da, wie geht's da, wie reagiert er? Das ist das Ausloten dieser Rolle. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch nicht versetzt. Selbstständig, aber auch ein gefährliches Wort, eine Routine kam rein, auch ein sehr gefährliches Wort, also aber eine Gewöhnung. Und ich habe gerade jetzt mit einer wundervollen jungen Kollegin gedreht und die meinte, es ist so geil, weil ich immer noch so frisch bin am Set, weil es mir natürlich immer noch am Herzen liegt. Das heißt, man muss immer gucken, wie geht man neu dran, was ist die Situation, man muss wach bleiben. Aber das Langjährige und viele tun, verselbstständigt sich dann auch. Und das Glück, was ich mit dieser Rolle hatte, und vielleicht bin ich deswegen am Anfang auch so angesprungen darauf, als man mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, ist, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der Setzung dieser Serie, mit der Setzung dieser Figur viel anfangen konnte. Also die Figur besticht meiner Meinung nach erstmal durch dieses unglaubliche Fachwissen der Medizin, was ich privat natürlich überhaupt nicht habe, aber dieser empathische Zugang und auch die Philosophie dieser Figur entspricht natürlich auch ein bisschen so meiner persönlichen, privaten Haltung und das konnte ich im Laufe der Jahre dann auch einbauen und vorantreiben. Insofern ist Martin Gruber, würde ich sagen, wenn es ihn gäbe, wäre es ein, glaube ich, sehr guter Freund von mir. Und insofern sind wir da so vielleicht sogar brüderlich im Kampf gegen alles, was nicht so schön ist im Leben unterwegs.
Wie ist das, sag mal, hast du schon von realen Ärzten schon gehört, die eigentlich ein bisschen sauer auf dich sind? Weil wenn man den Bergdoktor sieht, dann denkt man unweigerlich, warum spricht mein Arzt nicht so mit mir? Ich verstehe, was der Dr. Gruber sagt. Der ist, der fühlt sich, der sagt einem auch die Wahrheit. Das ist ja bei dir auch. Du umschwufelst ja nicht irgendwelche Geschichten, sondern du sprichst ja auch Probleme richtig an. Okay, es ist natürlich Film, aber du gibst einem den Eindruck, du bist Arzt und du redest normal. Und wenn ich zu einem Arzt komme, verstehe ich mal gar nichts, weil die ihren Fachbegriffen irgendwie da rumwurschteln und irgendwie tun und denken, bin ich jetzt tot? Wie lange habe ich noch zu leben? Ist es schlimm? Ist es
nicht schlimm? Jetzt hör auf, das ist also so schlimm, kann es nicht sein. Also dann nein, wir machen, es ist eine Fiktion, das ist ja klar. Und was ich auch immer wieder Zuschriften bekomme oder dann von den, ich habe Freunde, die sind Ärzte, sagen, weißt du, wenn ich einen Patienten pro Woche hätte, dann könnte ich auch mir die Zeit nehmen und dem in aller Ruhe das erklären, aber die Realität sieht einfach anders aus. Und Gruber hat das große Glück, dass er in dieser Serie einem Patienten 90 Minuten hinterherfahren kann und ihm sagen kann, kannst du mal bitte jetzt röntgen lassen oder operieren lassen. Das findet ja so in der Realität nicht statt. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich wir da einen Punkt ansprechen, der tatsächlich ja einfach stattfindet, dass wir in der medizinischen Situation in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa, weltweit vermutlich das Problem haben, dass die Ärzte ein Problem haben, weil sie nicht so viel Zeit für den Patienten haben. Und deswegen ist die Zuversicht in unserer kleinen Arztserie auch kommt das bei den Leuten einfach gut an, weil sie sagen, ah, da ist es, so einen müsste man mal haben, aber das ist eben leider nicht die Realität, sondern nur die Fiktion um 20.15 Uhr im ZDF.
Gut, das ist die Fiktion, aber trotzdem schafft ihr es immer, Abermillionen von Menschen an Schirm zu kriegen. Und zwar, es ist ja diese Bergfilme, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Doktorgeschichten, diese Bergfilme, die ja immer so eine heile Welt darstellen. Trotzdem habt ihr immer wieder Themen, was ich großartig finde, die so im Hier und Jetzt sind und gar nicht so die heile Welt zwischen wilden Kaiser und der Bäckereifachfrau, die halt eben ihre Semmeln verkauft ist, sondern da geht es wirklich um ernste Themen und auch um Krankheiten, wo man denkt, ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt oder dass die sich daran wagen. Wie geht ihr vor da in der Serie? Oder wie gehst du damit um? Gibst du deinen Input und sagst, komm, ich habe da was gehört, das finde ich total interessant? Oder lass uns mal in eine ganz moderne Form gehen. Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist natürlich auch, war natürlich eine große, lange Reise mittlerweile. Wir drehen jetzt Staffel 16 und jetzt haben wir den 16. Dezember. Am 29. geht's los. Haben wir dieses Jahr das erste Mal den Staffelstart in diesem Jahr, sonst geht's immer im Januar los. Und jetzt machen wir das 16 Jahre. Und wenn man da zurückblickt und da, liebe Hörerinnen und Hörer dieses wundervollen Podcasts, gehen Sie doch mal auf YouTube und geben Sie ein Folge 1 der Bergdoktor. Und da sieht man noch 45 Minuten, wo das Format natürlich noch sehr süßlich war. Und wir mussten dramaturgisch gesehen in 45 Minuten schwere Krankheiten abhandeln. Da hat es noch geklemmt, da haben wir noch, das war in den Kinderschuhen. Dann sind wir von 45 auf 90 Minuten gegangen. Das heißt, wir hatten dann plötzlich mehr Zeit, uns mit einer Diagnose, mit einer Krankheit auseinanderzusetzen, es glaubhafter, es glaubwürdiger zu gestalten. Das ist das eine. Dann hat sich natürlich die Zeit ja auch wahnsinnig verändert in den letzten 16 Jahren. Die Fernsehzeit, es werden Serien anders erzählt, werden Geschichten anders gemacht und da waren wir natürlich auch immer aufgerufen, uns ein bisschen moderner zu entwickeln, nach vorn zu entwickeln, die Bildsprache rein technisch. Am Anfang haben wir noch auf Film gedreht, auf 16 mm, dann kam digital, aber auch was technisch passiert ist, ist inhaltlich auch passiert. Wir haben dann irgendwie erkannt, wir können jetzt nicht einfach nur eine banale Grippe erzählen, das ist nicht das, was Leute spannend finden, zumal da der Vorläufer Dr. House war. Was aber auch wiederum spannend ist, wenn das Publikum Dr. House geguckt hat, den es leider nicht mehr gibt, dann haben sie gesagt, ah, das ist verrückt, was die alles erzählen. Letztendlich war es bei ihm meistens Lupus, aber egal. Und da hat man so dieses ein oder andere wahnsinnige Diagnosenmanagement gerne in Kauf genommen, hat das toll gefunden, was der für irre Diagnosen hat. Wir haben dann schon mal gehört, warum gibt es immer so ausgefallene Krankheiten, warum gibt es nicht mal was Normales? Und dann mussten wir auch langsam den Pegel finden, wo geht's hin und was nehmen wir denn? Der medizinische Fachberater, Dr. Pablo Hagemeyer, wir sind immer im Austausch, wir suchen seltene Diagnosen, natürlich spannende Geschichten, weil es geht ja darum, das Medical Crime zu erzählen, also immer die Krankheit hinter der ersten Krankheit, damit Dr. Gruber was rauszufinden hat, weil sonst wäre es ja auch banal, wenn ein Patient zum Arzt kommt und sagt, so, ich habe Schnupfen und sagt, der ist eine Grippe, das war die Geschichte, sondern da muss ja klar werden, dass...
Füllt damit mal 90 Minuten.
Genau, das heißt, da muss erstmal die Grippe sein und dann muss ein Wert nicht stimmen und dann kommt man von der Grippe auf eine Niereninsuffizienz und von der Niereninsuffizienz kommt man weiter und das ist dann ja spannend. Und jetzt habe ich gerade vorgestern eine Zuschrift bekommen von einem Patienten, der das und das erlebt hat und gesagt, da könnt ihr euch nicht mal mit damit beschäftigen, das leite ich dann auch weiter. Und so füllen sich dann die Drehbücher, derer wir nur 8 Stück im Jahr haben. Und es gäbe so viel seltene Krankheiten auch, die es noch zu besprechen gibt. Also es ist immer ein Prozess, den wir gehen und auf der Suche sind. Und schon sind wir ganz weit weg von diesem Klischee des Heimatfilms, der der Bergdoktor ja mal war, als es angefangen hat in den 90ern mit Gerhard Lippert. Und jetzt sind wir eine hochemotionale Arztserie von einem Mann in den Bergen, der bei seiner Mutter, in seinem Elternhaus wohnt und quasi noch die Versatzstücke von Heimatfilm hat, aber in unserer Neuzeit es uns geglückt ist, dass wir den hinübergerettet haben.
Das ist ja für mich sowieso ein bisschen so das Faszinosum in der heutigen Zeit, wenn dann eben ein erfahrener Arzt immer noch im Berghof seiner Mutter wohnt, würde man ja unter uns jetzt sagen, der ist ein bisschen, hat irgendwie einen Knall, weil irgendwie hat er was nicht geschafft, weil irgendwie hat er den Abschwung von der Mutter nicht geschafft, ja? Aber es gehört natürlich zur Geschichte.
Es gehört zur Geschichte und wie gesagt, wenn wir drehen, bin ich ja auch dann in Tirol, in Österreich. Man kennt es ja auch von Deutschland, das oder wird wieder moderner, das Mehrgenerationenhaus. Und da ist ein Mann, der ist jetzt Anfang 50 und lebt noch in seinem Bauernhof, der von seinem Bruder und seiner Mutter bewirtschaftet wird. Und es wird immer ein bisschen belächelt einerseits und andererseits ist aber genau das der USP, den die Zuschauer mögen, weil es auch diese Familiengeschichte erzählt. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis dieses Erfolges, dieses Formats, dass man außerhalb der gängigen, üblichen, gesellschaftlichen Momente da eine andere Familienkonstellation sieht und sagt, ach, das ist ja schön, es beruhigt einen, es gibt Zuversicht, es gibt Wärme, dass die sich von Anfang an kloppen, diese Familie, und dass maximal die ersten 10 Sekunden heiti-teiti sind und dann gibt es irgendein Problem, das wissen nur die gucken.
Ja, okay. Erzähl vielleicht ein bisschen ganz kurz die Geschichte, ich habe dich privat darauf angesprochen, du fährst seit 16 Jahren das gleiche Auto. Und das ist ein alter grüner Mercedes. Ich weiß gar nicht, welches Baujahr. Da gibt's aber
79.
Wirklich, das fand ich, wir kennen uns. Ich habe gesagt, pass auf, wenn euch in der Produktion die Kohle fehlt, weil jetzt ist lustig gemeint, ich schenke euch ein neues Auto. Und dann hast du mir die Geschichte erzählt und habe mich furchtbar geschämt, dass ich halt eben mit diesem Gedanken kam, weil das hat einen Sinn und das hat eine Bewandtnis. Kannst du das ganz kurz anreißen?
Ja, es war in der ersten Folge, der ersten Staffel hat man Dr. Gruber, weil er ja zurückkam aus Amerika und noch als Neurochirurg tätig war und ein bisschen Kohle hatte, einen großen SUV gegeben, weil man dachte, das sieht cool aus und das muss sein und so. Dann haben wir schnell gemerkt, das klappt so nicht und das passt auch nicht. So, und dann hat man die Geschichte, also die Frage ist, war jetzt, eigentlich war das Auto zuerst da, weil der Ausstatter, unser lieber Uwe, war aufgerufen, ein Auto zu besorgen für den Martin Gruber. Und dann hat er diesen Mercedes gefunden, in der Nähe von Murnau, glaube ich, war das, wie in Garmisch. Und bei Garmisch, und hat es einem älteren Herrn abgekauft, dieses Auto. Und das war ein top garagengepflegter 123er Baujahr 79. Und er hat den verkauft, und als er den mitgenommen hat, dann hatte der Tränchen in den Augen, weil das sein Lieblingsauto war, und das musste er aber leider weggeben. So, und dann meinte er, dann muss jetzt ja auch nicht so schlimm sein, also er kann am Donnerstag jetzt einschalten und sieht den im Fernsehen. So kam das Auto zu uns. Dann haben wir die Geschichte entwickelt, dass das quasi das alte Auto vom Dr. Melchinger war, gespielt von Sigi Rauch, Gott hab ihn selig, und den hat Dr. Gruber übernommen. Und seither, Folge 2, Staffel 1, ist dieses Auto an meiner Seite und ich darf in dem so oft auf Anfang fahren und so viel Zeit verbringen. Und das ist wirklich auch ein Freund geworden. Und überall, Leute, wo der steht, alles, was ihr seht in den ganzen Folgen, ob er ganz oben am Berg steht, ist das Auto immer selber hingefahren, wurde er da hingefahren. Er wurde niemals aufgeregt oder irgend aufgeregt hat auf so einen Trail, auf dem LKW gebracht, sondern hat er alles selber gemacht.
Also selber gemacht. Im Grunde ist auch so ein bisschen der heimliche Star.
Ja. Und da gibt's ein Wort, das ich finde das gar nicht so schick. Die Leute nennen den Ranzbimmel. Irgendwie hat sich das ergeben. Irgendein Fan hat den mal Ranzbimmel genannt. Jemand, und seitdem hat er diesen Namen, aber wahrscheinlich, ja. Und so, das ist die Geschichte von dem Auto. Und ich hoffe, er hält noch lange durch.
Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich meine, du sagst Baujahr 79, einen Moment. Jetzt haben wir ja noch 22, einen Moment, der ist jetzt 43 Jahre.
Ja.
Und da kommt immer noch über den TÜV.
Er kommt immer noch über den TÜV, und ich habe ihn einmal, als ich einen kleinen Stunt gefahren bin mit ihm. Also es weiß auch jeder am Set, dass ich kann den ganz besonders fahren, und da fährt er auch nur mit mir so. Ich habe das Auto jetzt so super im Griff. Aber dann ein einziges Mal in all diesen Jahren musste ich auf so eine Brücke rauf und wollte ein bisschen schneller rumsliden. Und wir hatten die Aufnahme eigentlich schon. Es sah schon gut aus. Und ich war noch, dachte mir, komm jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte noch ein bisschen spektakulärer machen. Und da bin ich einmal, habe ich die Brücke gedutscht und dann hatte ich ihm das rechte Vorderauge ein bisschen. Es war ein schlimmer Moment. Da bin ich ausgestiegen und habe mich auch direkt bei ihm entschuldigt. Er hat es mir nicht übel genommen, aber bisher hat er alles überlebt.
Adrenalin war noch zu stark.
Ja, ich wollte es noch besser machen. Das ist so ein bisschen, wollte ein bisschen mehr Action reinbringen.
Wir wollen nicht nur über den Bergdoktor sprechen, aber eine Frage, die habe ich wirklich noch, die mich echt interessiert. Was ist bei einem, wenn es sowas überhaupt gibt, was ist die größte, bei einem Dreh, die größte Herausforderung während einer Episode, nicht in der ganzen Staffel, sondern gibt es da immer etwas, wo man denkt, boah, das ist immer so ein Knackpunkt, der muss richtig laufen und es muss funktionieren. Gibt es sowas oder?
Ja.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Also das ist leider ganz unromantisch und das hat auch ganz wenig mit Künstlerischem zu tun, weil wir Schauspieler, das Ensemble, was an der Stelle, kurze Klammer auf, auch extrem selten ist oder weiß nicht, ob es das jemals gab, dass das Ensemble, das Hauptensemble seit der Folge 1 immer noch komplett dabei ist. Ja, also wir hatten super. Ein paar Leute, die haben gewechselt, aber sind halt da. Das ist leider sehr unromantisch, weil wir mittlerweile auch gelernt haben, sehr schnell zu arbeiten. Wir haben 16 Tage für eine Folge. Das ist für 90 Minuten sehr wenig. Die Regel ist dann 21 Tage oder 23, aber wir müssen es in 16 schaffen. Und die größte Herausforderung war jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich aufgrund des Pandemic Orchestra, hatten wir natürlich auch verschiedene Auflagen, ist das Wetter. Und unsere Produktionseinheit steckt einen Drehplan, wie man da sagt, und dass wir das jedes Mal hinkriegen. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kann man einer Hand abzählen, wie oft es beim Bergdoktor geregnet hat. Ne? Mhm. Es scheint immer die Sonne. Meistens. Manchmal ist es ein bisschen trüb oder nebelig im Herbst, aber es ist immer schön. Und das haben wir dem Produktionsbüro zu verdanken, weil die müssen dann Covermotive finden, wenn es mal schlecht Wetter ist. Und dieses Jahr war der September sehr nass, da muss man immer wieder ausweichen nach innen. Dann können Schauspieler, man haben Sperrtag hier, dann geht's da. Also die logistische Planung einer solchen Folge 16 Tage zu drehen mit den Drehtagen auf dem Berg, wo 50 Mann die Kameras auf den Berg schleppen, das ganze Team, Scheinwerfer etc. Also das ganze Logistische, das ist wirklich eine Herausforderung. Und da muss ich mal dem ganzen Team ein großes Dankeschön sagen am Ende einer solchen Staffel. Wir haben 142 Drehtage und das klappt wirklich unfassbar gut.
Und das wurde noch nie überschritten oder ganz wenig überschritten?
Wir hatten zum Beispiel in den 2 Jahren jetzt mit Pandemie, wir hatten keinen einzigen Stopp, also keinen Drehstopp. Wir konnten immer drehen, das war auch das große Glück, was wir hatten. Wir haben trotz Pandemie weitergedreht, durften weiter drehen, weil wir sind so ein bisschen das gallische Dorf da drüben in den Bergen, sind ja sehr so ein bisschen abgeschottet und jeder ist in seinem kleinen Kabuff und dann gibt's dreimal die Woche Tests und wir hatten wirklich Glück und dank der Disziplin und dem System unserer Produktionsfirma haben wir das gut überstanden. Aber auch wenn es nach Pandemie jetzt ist, zwar schon ein bisschen locker ist, wir müssen einfach darauf achten. Und die Logistik, letztendlich 60-Mann-Team plus dann die Schauspieler, 80 Leute zu koordinieren, das ist die Herausforderung.
Okay, also
und um das ein bisschen aufzulockern und die Herausforderung ist, Mark Keller seine medizinischen Texte beizubringen, aber das schaffe ich dann auch in kürzester Zeit.
Der liebe Marc.
Ja.
Herr Dr. Gruber, mein bester Freund.
Ja, ja, das, mein einziger also, aber auch Freund. Das haben wir dann auch irgendwie nach ein paar Jahren hingekriegt. Also, das klappt jetzt auch mittlerweile. An der Stelle gehen Grüße raus an Marc Keller.
Ach, ja. Ich weiß, ich war ja jetzt wirklich bei, ihr habt ja einmal im Jahr so dieses Bergdoktorfest und ich war ja da und ich weiß, was es bedeutet. Diese ganzen Fans, die zu euch anreisen, ja, und sowas, und während des Drehs kommen wahrscheinlich auch Fans, ja? Was macht ihr dann? Ja, ja. Die müssen ja dann irgendwie weg, die dürfen ja nicht irgendwie mitten durch eine Szene laufen.
Auch das ist eine Geschichte, die sich entwickelt hat. Das erste Fantreffen hatten wir, da waren 50 Leute da, da stand ich mit den Leuten in der Elmauer Alm indoor und habe einen Spritzer getrunken, habe jeden mit Handschlag begrüßt, ich wusste noch, wo jeder herkam. Und das wurde im Laufe der Zeit einfach mehr. Und jetzt bei der Bergdoktor-Show dieses Jahr waren knapp 3.500 bis 4.000 Menschen da.
Ja, ich hab's
und
gesehen.
Dann geht das halt nicht mehr. Und wenn wir bei der Praxis drehen im Sommer, dann sind da auch schon mal 400 Menschen da. Und dann haben wir jetzt mittlerweile eben auch Fachpersonal, die dann auch, muss man sagen, manchmal auf eine Geduldsprobe gestellt werden. Und das heißt dann, würden Sie bitte weitergehen, keine Fotos machen, weil es ist ja privat, also es ist eine Arbeitsatmosphäre. Aber die Leute freuen sich, dass sie bei uns sind. Die wollen einfach ein Foto mit heimnehmen. Und dann müssen wir aber drehen, weil wir haben einen sehr engen Drehplan und haben nicht so viel Zeit. Wir können nicht 50 Leute immer zum Fototermin hinstellen und sagen, so bitte ein Foto.
Dann kannst du nicht mehr drehen.
Dann sagt der Alois, unser Security-Mann, sagt dann, bitte gehen Sie weiter. Und dann wird diskutiert, ja, aber ich komme ja gerade aus Kiel extra hierher und meine Tochter hat Geburtstag kommen und das ist dann, tut mir immer sehr leid, aber ich versuche mein Bestes zu geben, in Mittagspausen oder nach dem Dreh noch ein Foto zu machen, aber mit Bitte um Verständnis ist es halt immer schwierig.
Ja, ja, also sagen wir so, ich kenne das auch in meiner Form, wenn ich von der Show komme und irgendjemand oder einige Personen haben es geschafft, irgendwie Backstage zu kommen und du kommst dann natürlich total bis auf den Schlüpper verschwitzt irgendwie.
Ich nicht. Also bei mir ist, ich muss sagen, ich überlebe so einen Drehtag, ohne dass ich bis auf den Schlüpper verschwitzt bin.
Naja, aber
du natürlich bist auf der Bühne, zwei Stunden Konzert.
Wenn ich auf der Bühne bin und sowas und mich bewege, dann kann und wenn dann die Halle noch erhitzt ist und sowas, dann passiert das schon mal. Und wenn ich dann Winter habe, ich kann draußen nicht stehen bleiben, weil dann
ich habe
zwei Tage später bin ich erkältet und dann ist weg. Und das tut mir so furchtbar leid. Ich sage, ich kann nicht in sowas und dann stehen die da und es regnet.
Ja, man hat dann aber auch Verständnis. Aber das hat sich auch verändert. Am Anfang war es so, dass man Autogrammkarten gebraucht hat und das habe ich auch nicht verstanden, warum Leute eine Autogrammkarte wollen, bis ich verstanden habe, dass es ein Souvenir ist, dass sie einfach einen Beleg brauchen für sich, wenn sie da waren, eine Autogrammkarte. Und mittlerweile ist es ja eben so, dass es vor dem Hallo, also so Hallo, wie geht's denn, kommt schon mal Foto. Und dann sagst du Hallo erstmal. Und jetzt ist das Foto, ist diese Trophäe geworden, ne? Das Selfie, diese Fotogeschichte. Und wenn es dann jetzt im Herbst, wo es dann langsam ein bisschen zapfig und dann regnet es und dann sehe ich bei der Praxis draußen, gucke ich das Fenster und jetzt haben natürlich Menschen nicht nur ein Handy, sondern auch große Fotoapparate mit langen Linsen, mit Teleskop. Und dann stehen die da und dann winke ich mal raus und dann habe ich denen schon Tee bringen lassen, weil es einfach kalt war. Aber es ist trotzdem einfach schön zu sehen, dass wir mit unserer kleinen Serie so viele Menschen bewegen, die sich dann auf den Weg machen. Oder ja, bei dir natürlich, wir brauchen das nicht vergleichen, bei dir kommen sie ja weltweit. Wobei ich muss sagen, bei mir kommen auch Leute aus Indien, Neuseeland, Annabete.
Wahrscheinlich. Dr. Bollywood. Weißt du?
Ja, yes. So. Und das war ja auch schon. Also es ist wirklich spannend.
Ja, aber ich weiß, ich meine, durch die unsere neue Entwicklung, die wir mittlerweile haben, durch das Handy, das war früher, finde ich, war das alles ein bisschen einfacher, weil es wurde einfach ein Foto geschossen. Wenn dann halt eben der Kopf nicht drauf war, das haben sie dann 14 Tage später gemerkt, kann ich gar nichts für. Ich kann mich ja nur hinstellen. Aber jetzt ist es so, alleine die Gespräche, die man vorher hat, dann kommt ja zuerst, ich bin so nervös, ich kann überhaupt nicht meinen Kamerad. Ja. Ich sag doch ganz easy, wie mache ich das jetzt zurück? Okay, ich fotografiere. Ja. Und
Aber dann finde ich, wird schon wieder lustig, wenn ja, wenn dann Fans dann erstmal um ihre eigene Frisur sich kümmern und sagen, nein, ich sehe nicht gut aus. Die Schokoladenseite ist hier. Dann mache ich schon eine Nummer draus und sage so, die Frau, jetzt müssen wir mal kurz sprechen. Wo ist Ihre Schokoladenseite? Kann ich noch die Maske holen? Können wir das noch irgendwie verbessern? Und an der Stelle, liebe Männer, das ist auch geil, wenn dann Männer die Fotos machen von den Frauen, Familien. Hey Leute, Männer, ihr seid Technikfreaks. Wie selten die Männer mit den Handys klarkommen, das ist dann geil. Dann kommt dann, warte mal, jetzt habe ich umgeschaltet. Oh, Männer, pass auf, was ist los? Na, jetzt habe ich ein Foto gemacht, jetzt habe ich umgeschaltet, jetzt ist dort Fotogalerie. Ich weiß jetzt nicht, wo ist der Fotoapparat? Und dann wird's reden, dann mag ich schon wieder. Dann entzerrt sich das Ganze.
Ja.
Und dann kommt man ins Gespräch, weißt du?
Ja, ja.
Nein, sag mal, was machst du denn da mit deinem, was ist denn los am Tisch?
Was ist denn los, diese Unruhe? Bei mir war wirklich, das ist jetzt irgendwann passiert, dass ich wirklich am Supermarkt vorne auf dem Parkplatz stand und sowas und ich unterhielt mich gerade mit jemandem und es kommt jemand mit dem Fotoapparat, also mit dem Dings, du weißt ja schon, was auf dich zukommt, und er geht zu meinem Gespräch, zu meinem Gegenüber und sagt,
ja,
sag zu ihm, entschuldigen Sie bitte, darf ich mit dem anders ein Foto machen? Ich sag, das ist doch die falsche Reihenfolge. Sie müssen mich doch mal zuerst fragen, ob Sie mit mir... Aber das ist dann wirklich lustig. Das ist echt lustig. Hans, du bist nicht nur Bergdoktor, sondern du bist auch halt eben jemand, der ganz andere schauspielerisch und künstlerisch unterwegs ist. Du gibst auch Lesungen. Das ist auch ein Steckenpferd von dir, was nicht viele wissen, aber doch sehr gut besucht ist.
Das hat sich vor ein paar Jahren ergeben, als ich für Sony und Reklam die deutschen Klassiker eingelesen habe. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Hören von diesem Podcast durch seid, dann geht ihr mal auf Spotify und gebt meinen Namen ein. Da findet ihr ganz viele tolle Literatur, nämlich die deutschen Klassiker. Da habe ich jetzt angefangen einzulesen vor ein paar Jahren. Und daraus hat sich eine kleine Leseformat ergeben, dass ich Lesungen mache mit einem großen Orchester, der Philharmonie Salzburg zum Beispiel, hatte ich dieses Jahr wieder eine Lesung. Es gibt einmal im Jahr mit den Kollegen große Klassik mit Musik, dann beim Bad Homburger Literatur- und Poesie- und Literaturfestival, so heißt das, bin ich zu Gast. Und bin da immer wieder unterwegs. Und ich war am Anfang skeptisch, wie das Publikum aufnimmt, wenn man ihnen 2 Stunden lang Stefan Zweig vorliest.
Ja.
Und habe gemerkt, dass es erstaunlich toll ist, dass die Menschen eine Freude haben, sie schließen die Augen, sie hören zu. Dann kommt man auch noch drauf, dass diese ganzen Stoffe, die Klassiker, genauso spannend sind wie eine Netflix-Produktion. Also wenn man sich gerade Angst von Stefan Zweig durchliest oder sich anhört, bitte, können Sie sich anhören, auf Spotify lese ich dir das auch noch vor. Das sind alles sehr spannende Stoffe und das ist eine Entschleunigung des Publikums und faszinierend, wie die Leute da reinkippen, und das mag ich auch. Also es ist dann auch ein bisschen nicht nur vorgelegt, sondern gibt es dann verschiedene Figuren. Ich habe dann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gemacht dieses Jahr auch. Und das sind dann so kleine Miniaturen, immer wieder zu spielen drin mit dem Text. Also es passiert sehr viel und es regt die Menschen an. Und ich bilde mir ein, also bei der Felix Krull-Lesung war es so, dass ich dann so fasziniert war während der Lesung von einem Satz von Mann, dass ich kurz stecken geblieben bin und dachte mir, was für ein geiler Satz. Und habe dann gesagt, Moment, ins Publikum gesagt, Moment, und hab den nochmal vorgelesen.
Weil du ihn so geil fandest.
Weil ich ihn so toll fand und hab den nochmal vorgelesen, und dann haben die Leute applaudiert und hab dann gemerkt, dass es plötzlich die Synapsen echt in Schwung bringt, und es ist einfach, es ist schön, eine alte Kunst des Vorlesens.
Wie sieht bei dir, wir sind kurz vor Weihnachten, wie sieht bei dir Weihnachten aus?
Du, Weihnachten kommt ja überraschend immer, so am 24. Dezember, das denkt man ja nicht dran. Das ist ein ganz ruhiges Hingleiten mittlerweile. Es ist, die Kinder sind groß, man hat ja nicht mehr diesen, ich muss jetzt den Baum verstecken und das Glöckchen noch schellen, sondern es ist mittlerweile zu einer ganz schönen, familiären, ruhigen Zeit geworden. Tatsächlich war es ja immer, aber es ist nicht mehr so turbulent, dass die Kinder kleiner waren. Und dann wird Raclette gegessen und dann gibt es kleine Bescherungen dazwischen, immer wieder während des Racletierens. Und ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht für die Familie.
Und das ist jedes Jahr ein Gedicht, das du dann vorträgst am Heiligabend.
Da müssen sie durch, genau. Aber sie freuen sich auch drauf, weil ich dann den Jahresablauf ein bisschen aufs Korn nehme und zu jedem, ja, wie Rückblick und zu jedem so eine kleine Geschichte einbaue. Und das ist so eine kleine Tradition geworden.
Also für mich ist es so, dass ich an Weihnachten ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich sagen kann, ich kann mal für 3, 4, 5 Tage das Handy ausmachen, beruflich jetzt, es ruft eh keiner an. Und das ist so beruhigend, das ist so entschleunigend. Ja, man hat so dieses nach dem Motto, ach, es passiert nichts, es ist wirklich dieses Runterkommen, und das genieße ich so wahnsinnig an Weihnachten. Und bei uns ist es auch ganz familiär, also da es gibt keine Raclette, aber es gibt bei uns andere Leckereien und man blubbert so durch den Tag.
Man blubbert, da müssen wir mal über deine Work-Life-Balance müssen wir sowieso gesondert noch reden. Da werde ich dann einen Podcast aufsetzen, um mit dir über die Work-Life-Balance. Klar, man hat natürlich am Ende des Jahres, möchte man mal kurz abschalten, runterfahren. Und ich habe wir hatten dieses Jahr das erste Mal kein Winterspecial gedreht, das immer im Januar, Februar war, sondern da war jetzt mal eine wirklich lange Pause in diesem Jahr, die ich sehr nutzen konnte, um eben mal das Handy aus. Ich habe alle Social Media vom Handy gelöscht. Ich war einfach mal offline und habe da gemerkt, dass es richtig gut tut. Und das sind ja auch, das sind 4, 5 Tage natürlich viel zu wenig, mein lieber Thomas, aber das weißt du ja selber. Aber die Zeit muss man sich ja mal freischaufeln und freischieben und sagen, so jetzt bin ich im Hier und Jetzt. Ne? Also du brauchst ja letztendlich, du sowieso, Wochen. Du hast ja einen Kalender, der ist ja auch doppelt und dreifach gefüllt.
Ja, das stimmt, ja, das mein Kalender ist sehr gefüllt.
Da könnten wir fast eine Doku drüber machen, ich meine über dein Leben, das ist ja, weißt du, so, das ist ja unfassbar. Aber dann am Ende des Jahres verstehe ich. Wie begehst du dann, wenn du dann gechillt und entspannt Weihnachten hinter dir hast, wie steuerst du dann auf Silvester zu? Bist du dann aufgeregt, dass das neue Jahr kommt? Oder?
Überhaupt nicht. Also ich bin Silvester immer am Auftreten. Ich habe immer einen Job an Silvester.
Achso, ich vergaß. Ich vergaß, natürlich. Ja. Wo bist du denn dieses Jahr? Wo
trittst
du
auf? Ich bin in Polen.
Oh. Ja. Aber du bist um 0 Uhr auf der Bühne?
Definitiv
oder
hast
du
nur einen? Das ist etwas, was ich habe das einmal gemacht, das fand ich sowas von furchtbar. Irgendwie auf der Bühne stehen, da bin ich vielleicht ein bisschen, was, konservativ oder, ich bin jetzt nicht so der Silvester-Euphoriker, nennen wir es einfach mal so. Es ist ja 31. Dezember, okay, das ist nun mal irgendwann festgelegt, es ist Silvester und man geht ins neue Jahr, alles schön und gut. Ich habe auch keine Vorsätze, weil die Vorsätze, die ich nach 3 Tagen wieder breche, nerven mich eher und machen mich, machen eine Aggression gegen einen selbst, brauche ich gar nicht.
Warum? Was nimmst du dir denn dann vor,
wenn du aggressiv bist? Ja, immer wie, ich muss mehr Sport machen und ich muss dann weniger essen und man muss dann auch mal mehr in die frische Luft und alles nur so kleine Sachen, das ist vollkommen Pillepalle, weil das machst du dann am 2. Januar noch, vielleicht am 3., aber am 8. machst du es nicht mehr. Oder rauchen tue ich ja noch nicht, aber das ist ja, ich brauche ja nicht den 1. Januar, um zu sagen, ich rauche jetzt nicht. Keine Ahnung, das kann irgendwann
sein. Könntest du beim Rauchen anfangen zum Beispiel?
Ich brauche einen Anfang am 1.
Weißt
Januar. Ein bisschen wahnsinnig. Bist du schon. Nein, so. aber für mich ist der Januar immer so der etwas zur Ruhe kommen Monat, weil da ist ganz wenig an Shows. Geht die Welt so und wird noch ein bisschen ruhiger. Es sind dann vielleicht ein paar Fernsehgeschichten, die man machen. Aber man sortiert so sein Jahr. Also das Alte wird abgeheftet in den Ordner und auf das Neue wird sich vorbereitet und man macht die Planung so für die nächsten Quartale. Das ist bei mir immer so und das ist, und ich fühle mich da auch sehr wohl mit. Ich bin aber auch fairerweise jemand, wenn Weihnachten vorbei ist und zwischen den Jahren, ich muss auch so ab dem 3., 4. Januar muss die Weihnachtsdeko raus, die ist dann seit Ende November da und dann müssen die Tulpen und dann muss Frühling und das Leben muss weitergehen und es muss wieder Frische durch meinen Kopf. Da bin ich so gepolt.
Was wünschst du dir denn zu Weihnachten, Thomas? Gell? Ich habe das nur exemplar. Ja, ich habe das genau eben
die man mir noch nie gestellt hat.
Bitte wie?
Eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Weil alle fragen das immer.
Also ja, aber was wünscht? Aber es wird doch, aber das ist doch auch so ein Zeichen unserer Zeit. Es wird immer schwieriger. Klar, je älter man wird. Jetzt hast du auch schon die PlayStation bekommen und die Nintendo Switch hast auch schon gekriegt. So, was wünschst du dir? Weißt du, was sagt man denn? Ich sag dann immer, ich wünsche mir Krawatten und Socken. Und tatsächlich ist es so. Und dann sagt meine Frau, nein, du ziehst ja gar keine Krawatten. Also ich wünsche mir aber trotzdem.
Nie mit einer Krawatte.
Mit Socken habe ich die schon gesehen, aber nicht. Weil wenn man sie hat, ist trotzdem schön, finde ich. Weißt du, man weiß ja nie. Aber so, das ist ja so eine, das ist so eine auch so eine Aufmerksamkeitsfrage. Was wünsche ich mir? Und jetzt mal abgesehen von nicht materiellen Dingen, ich sage mal jetzt klar, der Frieden auf der Welt und das alles, was man sich so wünscht. Klar. Aber das macht ja keinen Sinn. Aber das finde ich auch immer so ein Moment des Innehaltens. Was wünsche ich mir eigentlich? Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich mit dem auf den Berg gehen kann, Thomas. Dass wir nächstes Jahr mal schaffen, dass du mich nochmal besuchen kommst in den Bergen. Und dann zeige ich dir die Elmauer halt. Leute, jetzt
zu Fuß dahin gehen?
Ja, genau. Leute, die ihr das hört, ihr müsstet jetzt Thomas' Blick sehen, weil wir sehen uns gerade. Und kleiner Teaser, ich bringe ihn da rauf und nächstes Jahr grüßen wir euch von der Elmauer halt. Das machen wir.
Komm. Aber ich muss dann auch wieder runterkommen.
Das wünsche ich mir zu Weihnachten von dir.
Hör mal, das ist doch etwas, damit können wir doch wunderbar enden, bevor du noch auf andere Ideen kommst.
Nein, ich mach's dir schmackhaft. Wir werden eine Zwischenmahlzeit auf der Gaudiamus-Hütte nehmen, da kriegst du einen schönen Kaiserschmarrn und dann vergisst du schon, dass du schon fast ganz oben bist.
Wie hoch ist das?
Ach, das ist nicht so hoch. Das ist nicht so. Ich sag's dir dann, wenn wir da sind. Es ist ein paar hundert und ein paar mehr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen über, ach ja, Hüstel. Nein, also ich wünsche mir, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Das zum einen.
Ich bekomme jetzt schon Schnappatmung. Okay, wir reden drüber.
Leute, ich wollte nur sagen, ihr könnt den Blick von Thomas Anders nicht sehen, aber ihr werdet ein Beweisfoto kriegen.
Hast du mich da gefreezed, sozusagen?
Nein, es ist ein Beweisfoto wenn wir dann oben sind, nächstes
okay,
Jahr.
Okay. Ja. Okay, Hans, also du weißt, ich tue für dich ganz, ganz viel. Sag mir vorher Bescheid, ich muss mir extra noch so Ausrüstung und sowas kaufen, so richtige
Schuhe. Ja, kriegst du alles vor Ort.
Die vor Ort nicht, geht doch nicht in fremde Schuhe.
Nein, die Schuhe, die werden neu besorgt. Neue Schuhe.
Ja, dann ist gut. Dann damit kann ich leben. Es war mal wieder köstlich, mit dir parliert zu haben.
Total.
Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz tolle Weihnachten. Grüße mir Susanne von Herzen, deine Familie.
Und du, die Claudia.
Mach ich gerne.
Und den Herrn Kunze natürlich.
Natürlich.
Ja, natürlich. Genau. Ich räume noch ein bisschen auf
und
hier.
Und bevor wir auflegen, muss ich natürlich noch sagen, Leute, wenn ihr an Silvester, Thomas ist ja in Polen, wenn ihr an Silvester nicht wisst, wohin mit euch, schaltet mal in die ARD, da gibt es eine Hammer-Silvester-Show. Und wenn jemand nicht weiß, wie er über den Jahreswechsel kommen soll, da Thomas nicht kann in Deutschland, habe ich gesagt, dann mache ich für euch eine kleine Show und dann können wir da uns zumindest sehen.
Und wenn ihr die volle Ladung Hans Siegel braucht, dann am 29. Dezember noch den Bergdoktor.
Richtig. Und am 16., am 16. Dezember heute Abend im NDR Talkshow einschalten.
Ja, ganz
ja,
richtig.
Ja, das ist ja auch noch.
Das ich sind weiß doch nicht, die Feierwochen weißt du? Von Hans Siegel.
Ja, die Los Wochos.
Hans Siegelos.
Wochos Siegelos, genau. Ich Thomas, danke schön, dir, dass ich dabei sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.
An alle, liebe Grüße, let love rule, genießt die Zeit, frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.
Danke, tschüss. Ciao. Das war halt eben ein wunderbarer Podcast mit meinem Freund Hans Siegel. Es ist immer wieder, ich glaube, es war ein sehr langer Podcast. So lange waren wir noch nie irgendwie. Aber das ist mit Hans auch vollkommen easy. Er hat ja ganz viel zu erzählen. Also nicht vergessen, schaltet ein hier bei Modern Talking einfach anders. Den Podcast mit Thomas Anders. Bis dahin, habt's gut. Ciao, ciao.
Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.